Eine Bauersfrau, die fiel am Samstagabend in der Scheune zwei Stockwerke tief herab auf die Tenne. Als der Pfarrer sie am Sonntag früh besuchte, war er erstaunt, dass sie ihm entgegenlief, denn er hatte erwartet, dass eine schwer verunglückte Frau ihm begegnet. Herr Pfarrer, sagte die Frau, Sie haben neulich so eindringlich über die Sonntagsheiligung gepredigt. Seither verschiebe ich nicht mehr so viel Arbeit auf den Sonntagmorgen. So warf ich auch schon gestern Abend das Heu vom Scheunenboden, das das Vieh am Sonntag braucht. Als ich nun gestern Abend in der Scheune herunterfiel, fiel ich geradewegs auf den Heuhaufen und nahm weiter keinen Schaden. Wer immer sagt, es reiche ihm nicht in die Kirche, der muss eben am Sonntagabend besser vorschaffen. Und wo ein ärztliches Wollen ist, da findet sich auch ein Weg. Eine amüsante Begebenheit von einer Dame, die auf den Rat ihres Hirten gehört hat und die Priorität des Sonntags richtig gesetzt hat. Nun, heute werden wir die Schöpfungswoche abschließen, und zwar den siebten Tag. Wir werden sehen, dass Gott uns mit diesem Tag einen großen Segen gegeben hat. Und zwar den Segen von Rast und von Anbetung. Und ich darf euch einladen, 1. Mose 2 aufzuschlagen, die ersten drei Verse. Dort lesen wir, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Nun, wir sind Stefan Langton sehr dankbar für die Kapiteleinteilung, die er gemacht hat. Er war Theologe und Erzbischof im dritten Jahrhundert und 1206 hat er in Paris die Bibel in Kapitel eingeteilt. Nun, das ist sehr hilfreich, um einfach Verse zu finden. Man kann sehr präzise zitieren und man muss nicht einfach sagen, Mose schreibt an einer Stelle, Punkt, 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 sondern man kann sagen, in 1. Mose 2. Das ist sehr hilfreich. Nun, die Verseinteilung, die wurde erst im 16. Jahrhundert später gemacht. Aber irgendwie hat Stefan Langton gleich zu Beginn einen ziemlich großen Bock geschossen. Warum auch immer geht das erste Kapitel nur bis zum sechsten Tag und nicht bis zum siebten Tag. Und eigentlich ist das eine komplette Einheit. Also der Gedankenumbruch kommt erst im nächsten Vers, ja, ab Kapitel 2, Vers 4, da geht's dann weiter. Aber bis dahin haben wir eine Schöpfungswoche. Und dieser siebte Tag, er ist besonders. Er hebt sich von allen bisherigen Tagen völlig ab. Bei allen bisherigen Tagen wird einmal gesagt, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag. An diesem Tag wird dreimal wiederholt, dass es sich um den siebten Tag handelt. In Vers 2, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet. Nochmal Vers 2, er ruhte am siebten Tag. Und dann in Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Nun, mit diesem siebten Tag gehen uns eine Menge Fragen in den Kopf und schwirren uns vielleicht im Kopf umher. Vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht. Ist dieser siebte Tag der Sabbat? Was sollen wir tun oder was sollen wir besser nicht tun? Sollen wir als Gläubige den Sabbat halten? Vielleicht bist du Menschen begegnet, die dir versucht haben einzureden, man müsse eigentlich am Samstag den Sonntag feiern. Sie halten ihre Gottesdienste irgendwie am Samstag, haben sie dahin verschoben, weil es Schabbat ist und weil es biblischer wäre. Oder ist unser Sonntag vielleicht der siebte Tag und hat diesen ersetzt? Oder vielleicht fragst du dich, was sollen wir eigentlich tun am Sonntag, wenn wir ausruhen? Oder vielleicht stellst du dir sogar die Frage, zürnt Gott, wenn ich am Sonntag arbeite? Bestraft mich Gott, wenn ich irgendetwas am Sonntag tue und nicht ausruhe? Und vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du arbeitest. Nun, all diese Fragen, sie gehen uns im Kopf und sie beschäftigen uns. Und das werden wir uns heute ansehen in diesem Abschnitt, der vor uns ist. Nun, für alle die, die heute das erste Mal da sind, wir gehen gerade durch das erste Buch Mose hindurch. Bis jetzt haben wir gesehen, dass Gott das Universum in 6 Tagen erschaffen hat. Und zwar alles vom Mikrokosmos und was man nur mit dem Mikroskop beobachten kann. Die Neutronen, die Elektronen, die Viren, die Bakterien, die so klein sind. Alles bis zum Makrokosmos, was man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Die entferntesten Galaxien, die so weit entfernt sind, dass uns einfach nur bei der Zahl schon fast schwindelig wird. Nun, Gott hat alles erschaffen. Er hat die beeindruckende Weite des Meeres gemacht mit den vielen Fischen. Er hat die zauberhafte Landschaft erschaffen. Denk an die Savanne mit den Löwen und den Giraffen und den Elefanten, den Zebras. Denk an die Polarregion, das Eis, die Eisbären. Denk an den Dschungel mit all den Pflanzen und Blumen. Denk an die Atmosphäre, die wir einatmen, an die Vögel, die Rotkehlchen, an Kolibri, die Möwen, die sogar hier in Berlin sind, und einen Adler, den wir hier nicht finden, weil wir kein Gebirge haben. Nun, Gott hat alles aus dem Nichts erschaffen. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und all dies spiegelt nicht nur seine unglaubliche Macht wider, sondern es zeigt Gottes Weisheit. Wie genial durchdacht hat er jedes einzelne Stück, die ganze Schöpfung, intelligent mit großer Geschicklichkeit und Perfektion jedes Detail ausgeklügelt geplant. Unfassbar. Und dann hat Gott das ganze Universum vorbereitet für sein Prachtstück. Am 6. Tag präsentiert Gott sein Juwel, sein Abbild, den Menschen. Der Mensch, er soll stellvertretend auf der Erde Gott repräsentieren. Er soll, man könnte sagen, Gottes Vizeregent auf der Erde sein. Und alles ist vollkommen. Da war noch keine Sünde auf der Erde. Es gab noch kein Tod. Es war im wahrsten Sinne des Wortes Paradies auf Erden. Selbst Satan war am Ende vom 6. und 7. Tag noch ein guter, heiliger Engel, der Gott angebetet hat und in der Nähe, in der Gegenwart Gottes war. Und dann beendet Gott mit dem 7. Tag dieses Schöpfungswerk. Nun, wir haben in den letzten Predigten immer wieder gesehen, dass Gott nicht über lange Zeitperioden geschaffen hat, sondern er hat tatsächlich in 6 24-Stunden-Tagen gearbeitet. Und das betont Mose im 1. Kapitel und im 2. Kapitel immer wieder ausdrücklich. Er sagt, es wurde Abend, es wurde Morgen, der 1. Tag, der 2. Tag, der 3. Tag und so weiter. Nun, deutlicher hätte man es beim besten Willen nicht machen können. Nun, auch unser 7. Tag, den wir uns heute anschauen, er macht 3-mal deutlich, dass wir erst Tag 7 haben und nicht Jahr 4,5 Millionen. Nun, Christen, die an die Evolution glauben, selbst wenn es eine theistische Evolution ist, wo Gott die Finger im Spiel hat, sie geraten in Konflikt mit dem Wort Gottes. Wenn du Gott auf den ersten Seiten der Bibel nicht vertraust, dann nimm die Bibel, mach sie zu, leg sie weg und rede dir nicht ein, dass du Gott glaubst. Rede dir nicht ein, dass du Gott glaubst, wenn du seinem Wort nicht glaubst. Und wenn du den ersten Seiten nicht glaubst, nun hast du dann Grund, in den späteren Seiten Gott zu glauben, dass er die Wahrheit sagt? Nein, Gottes Wort ist die Wahrheit. Vom ersten Atemzug der Bibel bis zum letzten Atemzug, den wir haben in Offenbarung 22. Nun, lasst uns beginnen und wir schauen uns nochmal Kapitel 2, Vers 1 an und wir sehen den Segen von Rast. Es heißt dort, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Nun erinnerst du dich noch, wie Kapitel 1, Vers 1 beginnt? Im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Und nun kommt unser Abschnitt und sagt, und bringt dies zu Ende und sagt, so wurden Himmel und Erde vollendet. Und dann heißt es, samt ihrem ganzen Heer. Nun, was ist mit Heer gemeint? Das hebräische Wort ist Zebaot. Nun, wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, nicht? Der Herr, Jahwe Zebaot, der Herr der Heerscharen. Und es wird meistens im Alten Testament für Sonne, Mond und Sterne gebraucht, aber es wird manchmal auch für die Engel gebraucht. Und was Mose hier deutlich macht, ist, mit diesem siebten Tag hat Gott alles fertiggestellt. Himmel und Erde und das ganze Heer, was diese Räume ausfüllt. Und wir hatten uns schon bei den Engeln angesehen, Nehemia 9, Vers 6 und Psalm 148. Es könnte sehr gut sein, dass hier mit dem Heer des Himmels auch die Engel hier gemeint sind und die mit einschließt. Nun schauen wir uns den Segen von Rast an. Warum sollen wir ruhen? Warum sollen wir rasten? Nun erstens, Gott gibt uns ein Vorbild. Wir müssen uns, wenn wir diesen Text lesen, zwei Fragen stellen und beantworten. Frage: Hätte Gott alles an einem Tag geschafft? Was denkst du? Alles von dem, was wir von 1. Mose 1 bis jetzt gelesen haben. Ich habe auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass er das geschafft hatte. Nun, er sprach und es geschah. Wir wissen nicht, war es 5 Minuten, war es 1 Minute. Also auf jeden Fall war er nicht erschöpft und nicht müde. Und ich denke, absolut hätte er alles an einem Tag schaffen können. Warum teilt er sich alles auf 6 Tage auf? Weil er ein Vorbild gibt. Gott legt mit der Schöpfungswoche ein Muster fest. Und zwar 6 Tage arbeiten und 1 Tag ausruhen. Nun, Arbeit ist kein Fluch des Sündenfalls und Ruhe ist auch keine Schwäche. Arbeit gab es vor dem Sündenfall und Arbeit wird es auch wieder geben, wenn es keine Sünde mehr gibt. Im 1000-jährigen Reich im Himmel werden wir arbeiten. Nun, der Sündenfall, der hat die Arbeit einfach nur mühsam und beschwerlich gemacht. Mit Schweiß und Dornen und Disteln und all die Mühsal. Aber Gott hat 6 Tage gearbeitet. Und wir haben in den letzten Predigten schon gesehen, er hat sorgfältig gearbeitet, er hat überlegt, er hat geplant, er hat die Dinge durchdacht. Und dann kommt der 7. Schöpfungstag, ein Tag der Rast. Und er ist universell, er ist in der Schöpfung verankert. Er gilt für die ganze Schöpfung, für alle Menschen zu jeder Zeit. Nun, hast du dir schon die Frage gestellt, warum haben wir einen 7-Tage-Rhythmus in der Woche? Nun, Russland waren, glaube ich, die Letzten, die 1929 versucht haben, eine 5-Tage-Woche einzuführen. Und nach 11 Jahren, das wird auch der sowjetische Revolutionskalender genannt, nach 11 Jahren stellten sie das Projekt ein. Irgendwie hat's nicht funktioniert. China hatte zeitweise eine 10-Tage-Woche. Nun, warum hat eine Woche 7 Tage? 7 ist eine extrem ungünstige Zahl. Hätten wir uns was einfallen lassen, was hätten wir genommen? Nun, wahrscheinlich 5 oder 10. Irgendwie ist es besser aufzuteilen. Nun, wir haben ein 10er-System. Wären wir aus Ur, die Sumerer, die haben mehr mit dem 12er-System geliebäugelt, ja, dann hätten wir vielleicht 6 und 12. Aber warum haben wir 7? Es lässt sich nicht aufteilen, es ist eine Primzahl. Nun, das Judentum war nicht so einflussreich, dass sie es hätten durchsetzen können, dass die ganze Welt einen 7-Tage-Wochen-Kalender hat. Vielmehr waren sie häufig die Unterlegenen und nicht die, die beeinflusst haben. Warum eine 7-Tage-Woche? Nun, der einzige Grund, warum wir eine 7-Tage-Woche und einen 7-Tage-Rhythmus haben, ist, weil die Schöpfung sich am Schöpfer orientiert. Der 7-Tage-Rhythmus ist universell. Nun, Wir haben gesehen, würde Gott alles in einem Tag schaffen? Oh ja, ohne Zweifel. Die zweite Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, warum ruht Gott am siebten Tag? Nun, hätte er nicht 6 Tage arbeiten können und dann Schluss, einfach Punkt, aus, Ende? Sicher. Nun, war er müde? Ist er ausgelaugt gewesen nach diesen 6 Tagen? War er erschöpft? Musste Gott neue Kräfte sammeln? Oh, nicht wirklich. Es ist fast schon Gotteslästerung, nur so einen Gedanken zu formulieren. Nein, Jesaja 40, 28 sagt, der Herr, und nun achtet darauf, mit was Jesaja es verknüpft. Er sagt, der die Enden der Erde geschaffen hat. Er sagt, der alles gemacht hat. Er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Das heißt, man kann schöpfen und schöpfen und schöpfen und schöpfen, wie viel man will. Er wird nie leer. Nun, wir sind nach einem arbeitsreichen Tag hundemüde. Ja, manchmal kommst du gebeutelt nach Hause und freust dich einfach nur, zur Ruhe zu kommen. Und dabei haben wir noch nicht einmal eine Tonne Gestein bewegt. Nun, Gott hat das ganze Universum ins Dasein gerufen mit allen Wassermassen, mit den zahllosen Galaxien. Und es hat ihn nicht aus der Puste gebracht. Warum ruht Gott? Weil er uns ein Vorbild gibt. Nun, Gott fordert nie etwas, was er selbst nicht vorlebt. Immer. Und wir haben hier einen allmächtigen, einen grenzenlosen Schöpfer, der nicht müde und matt wird, der nie überarbeitet ist, der nie gestresst wird, und auf einmal ruht er am siebten Tag. So unfassbar. Gott kann ruhen, weil das Universum dreht sich weiter. Das Wasser regnet, die Früchte wachsen, die Tiere essen und versorgen sich. Und es erfordert keinen Handlungsbedarf. Nun, weißt du, wenn Gott es sich erlauben kann zu ruhen, oh, dann wir umso mehr, oder? Egal wie viel Verantwortung du hast, wo du bist, du brauchst Ruhe. Nun, Gott trägt die Verantwortung des gesamten Universums und er erlaubt sich, einen Tag freizunehmen, von der Arbeit auszuruhen. Nun, wenn er es sich erlauben kann, dann wir umso mehr. Aber so oft denken wir, es gibt so viel zu tun, ich kann jetzt nicht ausruhen, oder? Wenn ich es nicht tue, tut es niemand. Ich kann es mir nicht leisten, auszuruhen. Und all das sind Fragen, die wir kennen. Ja. Heute predige ich in gewisser Weise zu mir selbst, vor allem, haben die meisten schon gemerkt. Und im Kern ist es Stolz zu denken, wir können es uns nicht leisten, auszuruhen. Nun, wir denken, wenn wir nicht einschreiten, dann dreht sich das Universum nicht weiter. Aber Gott gibt uns ein Vorbild und er ruht. Nun, ist Ausruhen nicht unter seiner Würde? Ist Ausruhen nicht nur etwas für Schwächlinge? Offensichtlich nicht. Denn er kann rasten. Er, der die Verantwortung des ganzen Universums trägt. Und wenn er rasten kann, dann können auch wir rasten. Wenn wir rasten, dann imitieren wir das Beispiel unseres Schöpfers. Und wir müssen uns immer wieder bewusst werden, wie wir vorhin in den einleitenden Worten gelesen haben, die Alex gelesen hat in Psalm 103, wir sind Staub, wir sind nicht Gott, wir sind nicht grenzenlos. Deswegen musst du und ich, wir müssen rasten. Rasten ist keine Sünde. Erholen ist keine Schwäche. Gott rastet. Nun, was Sünde ist, ist Faulheit. Aber Faulheit ist, wenn du 6 Tage ruhst und einen arbeitest. Das ist Faulheit. Aber wenn du 6 Tage arbeitest und einen ruhst, das ist Segen von Gott, den Gott dir zugedacht hat. Nun, warum sollen wir ruhen? Warum sollen wir rasten? Weil Gott sein Werk beendet hat. Es heißt 2-mal hier in diesem Abschnitt, Gott hat sein Werk vollendet. Gott hat sein Werk vollendet. Ist es nicht tröstlich, dass Gott sein Werk immer zu Ende bringt? Und zwar alles, was er beginnt, bringt er zu Ende. Nun ganz anders wie wir. Wie viele Bücher hast du schon begonnen zu lesen und sie nicht zu Ende gebracht? Wie viele Arbeiten hast du schon begonnen und sie nicht zu Ende gebracht? Aber Gott nicht, er bringt es zu Ende. Und zwar nicht nur die Schöpfung, sondern was bringt er auch noch zu Ende? Die Errettung. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, er ist der Anfänger und der Vollender. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der, welcher das gute Werk in euch begonnen hat, was wird er tun? Es zu Ende bringen. Es vollenden bis auf den Tag Christi. Und Gott bringt immer zu Ende, was er begonnen hat. Deswegen haben wir den Heiligen Geist als Garantie, als Anzahlung. Nun, warum können wir ruhen? Warum sollen wir ruhen? Weil Gott sein Werk zu Ende bringt. Und das ist der große Unterschied zwischen Gott und uns. Nun, warum müssen wir ruhen? Weil unsere Arbeit nie zu Ende kommt. Nun, Gott war mit seiner Arbeit fertig. Wir müssen ruhen, weil es nie den Augenblick geben wird, wo du mit aller deiner Arbeit fertig bist. Gab es einen Tag, wo du sagen konntest, jetzt bin ich mit allem fertig? Es wird ihn nie geben, bis du stirbst. Und das ist der Grund, dass wir einen Tag brauchen, wo wir ruhen. Wir unterbrechen nur unsere Arbeit und setzen sie später fort. Du und ich, wir müssen ruhen, weil unsere Arbeit hier nie zu Ende ist. Und es heißt hier zweimal, dass Gott sein Werk vollendete und dann heißt es zweimal, Gott ruhte. Das hebräische Wort hier für ruhen kommt von der Wurzel von dem Wort, von dem hebräischen Wort Shabbat. Ja, es ist verwandt, es ist dieselbe Wurzel, aber es ist ein anderes Wort. Und es bedeutet nur indirekt, dass Gott ruht. Wörtlich bedeutet es, nun wörtlich würde man sagen, Gott hörte auf zu arbeiten. Ja, oder Gott hat sich enthalten zu arbeiten. Das heißt, dieses Wort ruhen ist einfach aufhören mit Arbeit. Und das ist ein Segen. Und Gott gestattet dem Menschen, die Arbeit zu unterbrechen, sie aufzuhören und dann wieder zu beginnen. Nun, warum sollen wir rasten? Rasten, C, soll dich regenerieren. Schau mal in Vers 3 hinein. Es heißt dort, und Gott segnete den siebten Tag. Nun, das ist das dritte Mal in dieser Schöpfungswoche, dass Gott segnet. Wir haben gesehen, er segnet die Tiere, den Menschen und nun den Ruhetag. Erinnert ihr euch, was Segen nochmal bedeutet? Das Wort, das wir immer wieder verwenden, auch in den Gebeten. Nun, es bedeutet, dass etwas funktioniert gemäß der ursprünglich von Gott beabsichtigten Absicht und Zweck. So wie Gott es gedacht hat. Und in Kapitel 1, Vers 22 segnet Gott die Tiere und es führt zu Fruchtbarkeit. Und sie sollen die Meere füllen und die Vögel sollen sich vermehren. Dann segnet Gott den Menschen, nämlich sie sollen fruchtbar sein, die Welt füllen und regieren. Das ist das, was der Mensch tun soll, wozu er geschaffen wurde. Und nun segnet Gott den siebten Tag. Das ist ein bisschen merkwürdig. Es ist kein Lebewesen, der siebte Tag, sondern es ist ein Ding, der Tag. Nun, wozu führt der Segen des siebten Tages? Das Ruhen und Rasten soll dich regenerieren. Nun, dieser Tag wird gesegnet, damit er die Erde erfrischt. Und zwar nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere, die mit Arbeit verrichtet sind. Alle sollen eine Rast bekommen, eine Pause bekommen. In 2. Mose Kapitel 20, Vers 9 bis 11, hier wird auf diesen Tag Bezug genommen. Und schaut euch an, was Gott hier sagt. Er sagt, 6 Tage, hier wird das Sabbatgebot gegeben. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh. In Kapitel 23 wird hier Rind und Esel noch erwähnt. Noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Und wenn wir ein paar Kapitel weitergehen, in 2. Mose 31, wird nochmal auf unseren siebten Tag Bezug genommen. Dort wird gesagt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Oh wow, Gott hat, hier wird ein Wort gebraucht, er ruhte und erquickte. Das hebräische Wort für erquicken ist nefesh und das bedeutet aufatmen. Ja, nach einer langen Arbeit holst du kurz Atem und erholst dich. Nun, man könnte sagen, wie bei einer Bergtour. Du machst eine Pause und du verschnaufst und machst dann wieder weiter. Und diese Pause soll regenerieren, diese Pause soll Kräfte sammeln. In 5. Mose 12 wird noch ein anderes Wort für ruhen verwendet, und zwar sich hinsetzen. Also da ist das Verständnis, jemand ist nur beim Umherlaufen und rastlos und jetzt soll er ruhen und einfach sich hinsetzen und mal da sitzen bleiben. Nun, du und ich, wir brauchen Ruhe. Wir können nicht pausenlos durchackern. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben zu arbeiten, aber er hat uns auch Grenzen gesetzt, um zu regenerieren. Und es ist in unserem sündhaften Zustand, dass wir diese Grenzen immer übertreten wollen und uns über sie hinaus bewegen wollen. Nun, häufig auch mit guten Motiven. Wer sagt sich nicht, ich will produktiver sein? Das ist ein gutes Motiv. Wer sagt sich nicht, ich will dem Herrn mehr dienen? Ich will mehr für den Herrn erreichen. Ich will mehr studieren. Ich will nützlicher sein. Aber du kannst Grenzen nicht einfach ignorieren und gleichzeitig geistlich und physisch gesund bleiben. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, verärgere ich Gott, wenn ich nicht ruhe? Sündige ich, wenn ich arbeite? Nun wird eines Tages die große göttliche Klatsche kommen und mich erwischen, weil ich immer wieder die Grenzen überschritten habe. Nun, ja und nein. Du sündigst nicht, wenn du am Sonntag eine E-Mail schreibst, und Gottes Zorn wird dich heute vielleicht auch nicht treffen, wenn du vielleicht das Englischbuch aufschlägst, weil morgen ein Vokabeltest ansteht. Aber es ist tatsächlich Sünde, wenn wir andauernd die Grenzen überschreiten, die Gott uns setzt. Und in einer gefallenen Welt verstehen wir alle, dass es Berufe gibt, wo rund um die Uhr gearbeitet wird, ja, eigentlich wenn man schläft oder wo sogar am Sonntag gearbeitet wird. Das ist einfach dessen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Aber Gott gibt uns hier ein Muster des Ruhens. Nun, eines Tages kam ein Arbeitgeber, das gelesen in der Vorbereitung, schon etliche Jahre her, und da war ein Arbeitgeber, der verlangte von seinem Angestellten, dass er sonntags arbeiten sollte. Und eigentlich musste er sonntags nicht arbeiten. Und sein Argument war ein scheinheiliges. Er sagte, Ihre Bibel lehrt Sie ja, dass Sie Ihren Ochsen, der am Sabbat in die Grube fällt, herausziehen dürfen. Das kennen wir alle sehr gut. Der Angestellte antwortete, wenn aber mein Ochse die Gewohnheit hätte, jeden Sonntag in die Grube zu fallen, würde ich entweder die Grube zuschütten oder den Ochsen verkaufen. Eine sehr, sehr treffende Antwort, die er gab. Nun, Gott hat uns Rast verordnet. Eine tägliche Rastzeit, den Schlaf. Und genauso hat Gott uns wöchentliche Rastzeiten verordnet. Und wenn wir keine Pause einlegen, wird es Auswirkungen haben. Es hat vielleicht körperliche, wird es sichtbar. Ja, wenn es schon häufiger geschieht, dass du Grenzen immer wieder übertrittst, dann kann es Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, Atemnot, Herzrasen, Konzentrationsschwäche zur Folge haben. Du wirst immer wieder krank. Nun, es kann emotional sichtbar sein. Nun, vielleicht kannst du schon seit Tagen oder Wochen nicht mehr lachen. Du bist immer angespannt, immer voller Sorgen, die dich erdrücken und dir die Luft zum Atmen abschneiden und du hast immer das Gefühl zu versagen und du bist ausgebrannt. Nun, es kann sich im Arbeitsfeld um dich herum sichtbar machen. Du bist immer überfordert, immer im Rückstand. Anstatt dass dich die Arbeit anspornt, lähmt sie dich. Die Freude und die Leidenschaft am Dienst, die ist verloren gegangen und alles ist nur zur Verpflichtung geworden. Nun, es kann sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen äußern. Vielleicht merkst du es, dass du gereizt bist im Umgang mit anderen, ungeduldig, frustriert, du wirst sehr schnell zornig. Es kann sich auch moralisch äußern. Du konsumierst Sendungen und Filme und Bilder, die du sonst nicht konsumieren würdest. Du schwelgst in Träumen, du flirtest in Gedanken, du konsumierst Pornografie, zu viel Alkohol, du gibst zu viel Geld aus. Und es wird sich ganz gewiss im Geistlichen äußern. Und zwar die stille Zeit, wo du, man könnte sagen, wo du offline bist mit Gott, sie wird immer kürzer und du wirst woanders immer mehr Online-Zeit haben, was die ersetzt. Nun, Gott hat uns Grenzen geschaffen und wir brauchen Rast, um zu regenerieren. Wenn du unter der Woche sehr viel mit dem Kopf arbeitest, dann könnte es eine Möglichkeit sein, dass du regenerierst, wenn du dich körperlich betätigst. Nun, wenn du hingegen viel schwere körperliche Arbeit hast, nun, dann könnte es regenerierend sein, wenn du dich einfach ausruhst und vielleicht es zu ersetzen mit Lesen und Nachsinnen und Studieren. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Für das eine ist etwas erfrischend und für das andere ist es frustrierend. Für den einen ist es erfrischend, unter vielen Leuten zu sein und für den anderen ist es völlig beklemmend. Und dennoch soll jeder die Einanderstellen ausleben. Nun, wenn du Sonntagmittag nach Hause kommst, dann könnte es falsch sein, ein 7-Gänge-Menü kochen zu wollen. Vielleicht bist du erschöpft von dem Dienst, von der Sonntagsschule, von was auch immer. Vielleicht musst du noch Windeln wechseln und Kinder schlafen legen. Und all das stresst dich noch wesentlich mehr. Aber es kann gut sein, die Kinder sind schon aus dem Haus. Und es entspannt dich, ein 7-Gänge-Menü zu kochen. Du hast Freude daran. Und es erfrischt dich da nur zu. Tu es. Nun, Gott hat uns Rast verordnet. Tägliche Rastzeit, den Schlaf. Er hat uns wöchentliche Rast verordnet, einen Tag der Rast. Er hat sogar jährliche Rast verordnet. Bei den Israeliten, da gab es göttlich angeordneten Urlaub. Und zwar waren das die großen Pilgerfeste, an denen das ganze Volk, mindestens alle, die männlich waren, in Jerusalem sein sollten und dahin gepilgert sind. Und die Krönung war in Israel sogar das Sabbatjahr. Es durfte geerntet werden, aber es durfte nicht mit System gepflanzt und ausgesät werden. Nun, Gott hat sogar dem Erdboden eine Rast gewährt. Nun, nutze die Rast als Erfrischung von der Arbeit. Plane wöchentlich Zeit ein der Erholung. Betrachte es nicht als Bürde, sondern es ist Gottes weiser und liebevoller Rat und Anordnung, weil er deine und meine Grenzen kennt. Nun, wie sollen wir rasten? Einfach nichts tun? Nun, das werden wir gleich sehen, das hat Gott nicht gesagt. Und lass uns nochmal in Vers 3 gehen und wir wollen uns den Segen von Anbetung ansehen. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? In Vers 3, da heißt es, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Nun, Frage, könnt ihr euch vorstellen, wie hat Gott an diesem Tag ausgeruht? Wie sah es aus? Nun, hat er erstmal ausgeschlafen bis zum Mittag? Hat er sich in sein Zimmer verkrochen und hat Xbox gespielt den ganzen Vormittag und Nachmittag lang? Ah, wahrscheinlich auch nicht. Nun, dies war in der Tat der erste Ruhetag für beide. Sowohl für Gott wie für wen noch? Für sein Abbild, für Adam. Nun, und Eva, nun Frage, wie haben die beiden diesen Tag verbracht? Es gab keine Kirche, es gab keinen Gottesdienst, förmlichen Gottesdienst. Nun, Frage, haben sie gesungen? Keine Ahnung. Aber sie haben den Tag in Gemeinschaft miteinander verbracht. Sie haben geredet. Gott hat mit Adam geredet und Adam hat mit Gott geredet. Nun, woher wissen wir das? dass beide den Tag in Gemeinschaft zusammen verbracht haben. Schaut euch Vers 3 an. Dort heißt es, dass Gott diesen Tag geheiligt hat. Das hebräische Wort ist kadosh, das heißt absondern. Nun, für wen oder wovon soll dieser siebte Tag abgesondert sein? Dieser siebte Tag ist für den Herrn abgesondert. Nun, hat Gott diesen siebten Tag gesegnet und geheiligt? Einfach nur, dass wir den ganzen Tag die Füße hochlegen. Dass wir einfach nichts tun den ganzen Tag. Dass wir die Seele baumeln lassen. Dass wir uns entspannen und uns nur unterhalten lassen. Nun, nicht ganz. Nun, dieser siebte Tag, er ist geheiligt und abgesondert für wen? Für den Herrn. Dieser Tag gehört Gott. Ich habe versucht, von diesem Abschnitt eine Definition über Rast zu formulieren. Und du kannst sie gerne mitschreiben. Was ist Rast? Rast ist eine Praxis, die Arbeit zu unterbrechen, den Herrn anzubeten und dadurch regeneriert zu werden. Rast ist eine Praxis, die Arbeit zu unterbrechen, den Herrn anzubeten und dadurch regeneriert zu werden. Nun, rasten bedeutet nicht nichts tun. Du kannst nichts tun. Sondern rasten soll deine physischen und deinen geistlichen Akku wieder aufladen. Und wir wollen sehen, dass Rast und Anbetung zusammengehören. Rast und Anbetung gehören zusammen. Wir können sie nicht voneinander trennen. Nun, lasst mich das zeigen, warum die zusammengehören. Überall dort, wo Gott physische Rast anordnet, ist sie begleitet und gekoppelt an geistliche Anbetung. Nun, Gott hat eine tägliche Rast verordnet, den Schlaf. Nun, wir lesen nirgends ein Gebot, aber wir wissen, dass Adam geschlafen hat. Der erste Schlaf war sogar eine Narkose, wo Gott ihn selbst schlafen gelegt hat. Aber jeden Tag hat Adam geschlafen. Nun, was tut Adam aber, nachdem er seine Arbeit getan hat, bevor er schlafen geht, in der Kühle des Abends? Wir sehen, da ist tägliche Rast und die ist gekoppelt mit, er ging mit Gott im Garten spazieren. Es ist gekoppelt an Anbetung, an Gemeinschaft mit Gott. Nun, wie sieht die wöchentliche Rast aus? Adam verbringt Zeit mit Gott. Nun, wenn wir in das Volk Israel hineingehen, und uns, dann werden wir sehen, worum drehten sich die jährlichen Feste im Alten Testament? Was war das Ziel? Und es war physische Erholung, sollte Freude sein, aber gepaart mit Anbetung. Und diese kann man nicht voneinander trennen. In diesem Kapitel werden wir später sehen, dass der Mensch eine Einheit ist von Materie und Geist. Sichtbar und unsichtbar, der innere und der äußere Mensch. Und die beiden können wir nicht voneinander trennen. Und deswegen gehört physische Erholung und geistliche Anbetung oder Gemeinschaft mit Gott immer zusammen. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst nicht wirklich regenerieren, ohne Gott anzubeten, ohne geistlich erfrischt zu werden. Wenn du nur versuchst, dich zu erholen, wirst du dich nicht erholen, wenn du dabei nicht zur Ruhe kommst vor Gott. Was bedeutet es noch? Es bedeutet, du kannst nicht wirklich anbeten, wenn du immer nur gehetzt bist, sondern du musst zur Rast kommen. Ohne Rast kannst du dir keine Zeit der Anbetung und der Gemeinschaft mit dem Herrn nehmen. Nun aber, wir merken, Rast und Anbetung sind in einem Spannungsfeld. In einer gefallenen Welt ist alles aus dem Gleichgewicht gekommen. Und vielleicht stellst du dir die Frage, soll ich nun ruhen oder soll ich anbeten und dienen? Nun, ich weiß jetzt nicht, an was du, wenn du an Sonntag denkst, an welchen Dienst du denkst. Ja, vielleicht denkst du, oh, okay, an diese Dienste, nicht nur einen, sondern mehrere. Vielleicht denkst du an die Gespräche. Vielleicht denkst du an den Gemeinschaftsnachmittag, der bis 15.30 Uhr geht und mit Spülen sogar bis 18 Uhr oder noch länger geht. Und dann denkst du, nein, unmöglich, ich kann mich da nicht erholen. Irgendwas mache ich falsch. Entweder ich ruhe oder ich verbringe die Zeit mit Gottesdienst und Anbetung. Entweder oder. Nein, es ist ein sowohl als auch. Seit dem Sündenfall ist jeder Bereich unseres Lebens in einem Spannungsfeld. Es wird nie die perfekt ausgewogene Woche geben. Es wird nie das perfekte Rezept geben für ein ausgeglichenes Leben, wo du alle Bereiche deines Lebens vollkommen im Lot hältst. Die Beziehung zu Gott, die Familie, die Ehe, die Gemeinde, die Freude, die Freunde, die Arbeit, alle deine Beziehungen. Es bleibt ein Spannungsfeld. Und Satan wird immer versuchen, Wege zu finden, wie wir auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es kann sogar sein, du willst rasten, weil du gerade merkst, okay, du hast eine stressige Zeit, aber du greifst zu den falschen Mitteln, um zu rasten. Unser Leben wird immer ein Kampf sein, um die Bereiche im Gleichgewicht zu halten. Und das ist der Grund, dass wir sogar zwischen Ruhe und Anbetung ein Spannungsfeld erleben, wo es eigentlich gar kein Spannungsfeld geben dürfte. Für Adam vorm Sündenfall gab es kein Spannungsfeld. Nun, wir sehen, dass sogar Jesus in diesem Spannungsfeld lebt. Am Wie sah der Ruhetag von Jesus aus? Nun, sein Ruhetag war irgendwie gefüllt mit Anbetung und Gottesdienst. Lukas 4 heißt es, und er kam hinab nach Kapernaum und lehrte sie am Sabbat. Aber der Gottesdienst sah auch so aus, dass Jesus anderen gedient hat. Heute Morgen hatte Paul eingeleitet mit Jesus heilt am Sabbat. Irgendwie sehen wir eine Vorliebe dafür, dass Jesus am Sabbat heilte. Nun, warum? Weil alle Menschen am Sabbat da waren. Sie hatten Zeit an diesem Tag. In Lukas 6 ist ein Mann mit einer verdorrten oder verkrüppelten Hand. Ja, vielleicht denkt sie so eine Lähmung, wissen wir nicht. Und die Pharisäer, die warten nur darauf, dass er am Sabbat heilen würde, damit sie etwas in der Hand gegen ihn hätten. Und Jesus weiß es und er stellt ihnen die Frage, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und er sieht sie an und sprach, strecke deine Hand aus. Der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Nun, Jesus kann den Gottesdienst nicht trennen von seinem nächsten Dienst. Die beiden kann man nicht voneinander trennen. Nun, wir können uns manchmal einreden, dass mein Gottesdienst nichts mit meinem nächsten Dienst mit den Mitmenschen zu tun hat. Aber das ist nicht wahr. Petrus sagt, wenn du deine Mitmenschen ignorierst, werden sogar deine Gebete nicht erhört. Jakobus sagt, ein wahrer Gottesdienst ist Witwen und Waisen zu besuchen. Und wenn wir die Evangelien weiterlesen, stellen wir fest, dass Jesu Ruhetag ganz schön voll war. Er lehrte und heilte. Aber weißt du was? Er hat nicht 24/7 durchgepowert ohne Unterbrechung. Auch er hat gerastet. Nun, das heißt, er hat seine Arbeit unterbrochen und er geht in die Einsamkeit, um anzubeten. Das heißt, Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben und dadurch regeneriert zu werden. Nicht nur Jesus hat gerastet, sondern er hat auch seinen Jüngern Rast gegeben. In Markus 6, Vers 31, da finden wir eine solche Begebenheit. Es ist unheimlich viel geschehen. Man könnte meinen, die letzten Tage und Wochen sind wirklich über den Jüngern zusammengebrochen. Johannes der Täufer wurde hingerichtet, ja, sie haben gepredigt ohne Ende und nun kommen sie endlich wieder zurück zu Jesus. Und dann heißt es, und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein beiseite an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Offensichtlich kümmert er sich darum, dass die Jünger ausruhen. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Nun, deine Energie ist begrenzt. Die Energie der Jünger war begrenzt und selbst die Energie des Sohnes Gottes als Mensch war begrenzt. Du brauchst Rast, um den Marathon deines Lebens und den Marathon deines Dienstes bis zum Ende zu laufen. Nun, gleichzeitig darf die Ruhe nicht zu einem Götzen werden. Was passiert, wenn diese Ruhe unterbrochen wird? Nun, vielleicht denkst du an dich und du denkst, oh, endlich ausruhen. Und dann wird diese Ruhe unterbrochen, durch wen auch immer. Wirst du zornig? Nun, bei den Jüngern wird sie sehr schnell unterbrochen. Sie sind sogar extra mit dem Boot weggefahren. Man könnte sagen, sie sind weggeflogen in Urlaub, endlich alleine zu sein, um ein wenig Rast zu bekommen. Und die Volksmenge sieht sie wegfahren. Und was tut die Volksmenge? Sie gehen zu Fuß ihnen hinterher. Nun, es war nach wenigen Stunden war es dahin mit der Ruhe. Und es heißt dort, dass Jesus Mitleid mit ihnen hatte, mit der Volksmenge, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Nun, und was dann geschieht, ist wirklich erstaunlich. Dann dreht Jesus die Sauna der Jünger noch ein wenig auf. Ja, die 3000 Grad, von denen wir am letzten Sonntag gehört hatten. Nun, ihr müsst euch vorstellen, nach einem langen Tag, alle sind fix und fertig, die geplante Ruhe, die war dahin. Jesus hat den ganzen Tag gelehrt und nun am Abend, anstatt auszuruhen, kommt auch noch die Krönung. Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und es sind 5000 Männer, nun vermutlich vielleicht 20.000 Menschen, die dort sind. Vielleicht fühlst du dich nach einem langen Sonntag oder nach einem Gemeinschaftsnachmittag genauso wie die Jünger. Völlig, völlig erschöpft. Ein Mitarbeiter hat abgesagt, du musst einspringen, du musst einen anderen Dienst übernehmen. Vielleicht haben dich die Kinder in der Sonntagsschule so richtig geplättet. Und dann noch andere Dienste, die du hast. Vielleicht hohe Erwartungen, schwierige Menschen. Vielleicht denkst du, wenn ich mich ausruhen soll, dann mache ich gar keinen Dienst und hör auf. Oder vielleicht denkst du, ich kann mich nicht ausruhen, wenn ich diene. Vielleicht ist es nicht nur die Last von einem Sonntag, sondern du bist schon mehrere Sonntage so gelaufen und du bist ausgebrannt. Es ist nicht nur eine Last, sondern es ist das Gesamtpaket. Der Dienst ist zu einer Bürde geworden. Nun, was du brauchst, ist Rast und Anbetung. Nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Rast und Anbetung sind seit dem Sündenfall in einem Spannungsfeld. Und der Feind erlebt es, wenn wir auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Entweder völlige Faulheit, ich tue nichts, oder völliges Ausbrennen und Rennen, bis nicht mehr geht. Nun, der Herr, der will weder das eine noch das andere. In Psalm 100, Alex hatte vor einiger Weile darüber gepredigt, da heißt es gleich zu Beginn, dient dem Herrn griesgrämig. Oh nein. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das heißt, die Antwort ist ein sowohl als auch. Die Antwort ist ein Rasten und ein Anbeten oder Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist nie passiv, sondern sowohl auf Gott als auch meine Nächsten ausgerichtet. Und diese Prinzipien könnt ihr vielleicht im nächsten Dienstbereichstreffen aufgreifen. Nun, sprecht über eure Arbeitslast. Wenn der Dienst zu viel wird, dann schrauben wir in der Gemeinde den Luxus im Dienen herunter, nicht den Dienst. Wir bleiben weiterhin im Dienst, aber wir beschränken uns auf das Nötigste. Und dann streichen wir eine Sonntagsschule, ist gar kein Problem. Dann kürzen wir das eine oder das andere. Aber wir streichen den Luxus im Dienst und nicht grundsätzlich den Dienst. In seinem Buch Leidenschaft ohne Burnout, da schreibt Christopher Ash, da beschreibt er so eine ähnliche Situation in seinem Dienst. Er war Juniorpastor und war unter einem Waisenleiter tätig. Und er schreibt über diesen anderen Pastor, unter dem er gedient hatte. Er sagt, er hatte die bemerkenswerte Fähigkeit, sehr hart zu arbeiten. Er achtete auch immer auf einen freien Tag und war sehr diszipliniert. Und dann schreibt er aber er übte nie Druck auf mich aus, um härter zu arbeiten. Christopher, er schreibt, wenn ich eine Pause brauchte, ermutigte er mich, aktiv so lange Pause zu machen, wie ich brauche. Ich wusste, dass er deshalb nicht schlechter über mich dachte. Ich danke Gott für ein so göttliches Vorbild und seine Aufsicht. Das heißt, wenn die Mitarbeiter, mit denen du dienst, in den Bereichen, wenn sie eine Pause brauchen, gib ihnen eine Pause. Wir wollen nicht schlecht übereinander denken, nur weil jemand viel um die Ohren hat. Und denken, er will nicht. Nun, Gott legt glücklicherweise seine Messlatte nicht an uns heran, sondern er nimmt unsere Messlatte und er ruht am siebten Tag. Würde Gott seine Messlatte an uns ansetzen, wir hätten an einem Tag unser ganzes Leben verbraucht, weil wir nicht mehr können. Er weiß, dass wir Staub sind. Der Herr wird dich nicht mehr lieben, weil du Überstunden machst. Und er wird dich auch nicht weniger lieben, weil du die Sachen nicht packst. Er will nur, dass du treu bist. Und lege nicht deinen Maßstab an deine Geschwister heran. Wir wollen einander ermutigen und anspornen im Dienst, aber wir wollen nicht ein Akkordpensum auf Biegen und Brechen erfüllen müssen. Und wir merken, auch das ist ein Spannungsfeld. Zu ermutigen und nicht zu hohe Erwartungen zu stellen. Ein anderes sehr hilfreiches Buch zu diesem Thema ist Reset von David Murray. Ihr findet die beiden Bücher auch im Wochenblatt. Nun, was tun wir, wenn wir merken, dass wir versagen? Nun, was tust du, wenn du merkst, dass du immer wieder deine Grenzen übertreten hast? Du merkst, dass Gereiztheit sich breit macht und du merkst, dass du so beschäftigt bist, dass die stille Zeit zu kurz kommt. Nun, wir tun das, was wir mit Sünde immer tun. Wir bringen sie vor den Herrn und wir bekennen sie ihm und wir danken ihm, dass er Sünde vergibt und uns reinigt. Dass er unsere Gerechtigkeit ist, die wir nicht erfüllen können. Auch wenn wir darin versagen, mit diesen Grenzen richtig umzugehen. Und es bleibt ein Spannungsfeld. Nun, wir wollen uns zum Schluss noch ansehen, ist der Sonntag die Fortsetzung des Sabbats? Nun, geht nochmal zurück in 1. Mose 2. Und was wir hier haben ist, müssen wir ausdrücklich sagen, es ist kein Sabbat. Mose redet hier in 1. Mose 3 nicht von dem Sabbat Gottes. Das Sabbatgebot wird erst 2.500 Jahre später angeordnet, in 2. Mose Kapitel 16. Nun, natürlich begründet Gott später das Sabbatgebot, das vierte der 10 Gebote, mit dem siebten Schöpfungstag, wo Gott hier ruht. Und das Wort ruhen geht auch auf dieselbe Wurzel zurück wie Sabbat. Es bedeutet aufhören mit der Arbeit. Und doch ist ein Unterschied hier zwischen dem siebten Tag und dem Sabbatgebot aus dem mosaischen Gesetz, weil das Sabbatgebot geht einen Schritt weiter. Nach dem Sabbatgebot durften sie kein Manna sammeln. Es war 2. Mose 16, die erste Begebenheit. Vermutlich gab es in Ägypten nie einen Ruhetag und es wird nicht explizit gesagt, aber alles, was wir annehmen, ist, sah so aus, sie waren Sklaven rund um die Uhr, sie haben 24/7 gearbeitet. Ohne Unterbrechung, ohne Urlaub, ohne Pause. Und nun kommen sie endlich heraus und Gott gibt ihnen einen Ruhetag. Und er sagt, am Sabbat sollt ihr kein Manna sammeln, sondern einen Tag vorher die doppelte Menge. Und da gehen einige raus und wollen doch sammeln. Am Sabbat durfte man kein Feuer anzünden. Am Sabbat durfte man kein Holz sammeln. Das geschah und es folgte die Todesstrafe. Ja, Arbeit zu verrichten, den Sabbat zu entheiligen, das war das Wort, das immer wieder verwendet wird. Nun, es wurde mit der Todesstrafe geahndet. In der Regel, in dem Fall, wo jemand Holz gesammelt hat, mit der Steinigung. Nun, hier in 1. Mose 2 geht es nicht um das Sabbatgebot. Adam hat ganz bestimmt an jedem siebten Tag geruht, aber er hielt nicht den Sabbat nach dem mosaischen Gesetz. Nun, wir finden einen Hinweis auf diesen Sieben-Tage-Rhythmus bei Noah. Aber Noah hielt sich nicht an den mosaischen Sabbat. Abraham hielt sich nicht an den mosaischen Sabbat. Das Neue Testament macht nirgends deutlich, dass wir den Sabbat halten müssen, sondern vielmehr wird es immer wieder deutlich gemacht, dass wir nicht unter dem Gesetz Moses sind. Nun, wir kommen in Kolosser 2, Vers 16, dahin und entweder Theo oder Alex, einer von den beiden, die werden sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen, um darauf einzugehen. Sollen wir einen Sabbat feiern oder nicht? Nein, wir feiern ihn nicht. Aber Paulus gibt dort noch mehr Argumente. Nun, im ganzen Neuen Testament werden wir nirgends aufgefordert, den Sabbat zu halten. Alle 10 Gebote, alle 9 der 10 Gebote werden wiederholt, außer das 4. Gebot vom Sabbat. In Apostelgeschichte 15, bei dem Apostelkonzil, wird nichts über das Halten des Sabbats angeordnet. Es wird noch nicht einmal verordnet, an welchem Tag Gottesdienst gehalten werden soll. Nun, halten wir Gottesdienst am Sonntag? Halten wir Gottesdienst am Samstag oder am Montag? Nun, wir finden Prinzipien da, wo die meisten Menschen können. Ja, wir finden ein Muster in Apostelgeschichte in Korinth. Sie haben sich oft am ersten Tag der Woche getroffen. Und irgendwie scheint es tatsächlich etwas auf der Hand zu legen, dass der Samstag ein immerwährendes Zeugnis ist für Gott als Schöpfer und der Sonntag ist ein immerwährendes Zeugnis für Gott als den Erlöser. Da wurde gefeiert, dass Gott uns erlöst hat. Nun, kommt zum Schluss. Der Segen von Rast und Anbetung. Wir haben gesehen, Gott gibt uns ein Vorbild. Er selbst rastet. Wenn er es sich leisten kann, die Verantwortung des ganzen Universums und er rastet, dann können wir es auch. Gott hat sein Werk vollendet. Und wir haben gesehen, Rasten soll dich regenerieren. Das ist das Ziel. Aber wir können Rasten nicht von Anbetung trennen. Die beiden gehören zusammen. Rast und Anbetung gehören zusammen. Und gleichzeitig ist seit dem Sündenfall liegen die im Spannungsfeld. Aber Rast bedeutet die Praxis, die Arbeit zu unterbrechen, den Herrn anzubeten und dadurch regeneriert zu werden. Ich möchte mit einem Zitat von Paul David Tripp schließen, wo er Folgendes sagt. Er sagt, Gott legt uns Grenzen auf. Jeder Tag hat nur 24 Stunden, die Arbeitswoche hat nur 6 Tage. Aber das, wozu er uns beruft, ist innerhalb der Grenzen möglich, die Gott uns gesetzt hat und denen wir nicht entkommen können. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Gott legt uns nicht mehr auf, wie wir tragen können. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt aus 1. Mose Kapitel 2. Herr, wo du das ganze Schöpfungswerk, die ganze Woche beendest mit einem Tag der Rast, einem Tag des Aufhörens vom Arbeiten. Und Herr, der Grund dafür ist, dass du uns als Menschen ein Vorbild gibst. Herr, die Rast soll dazu dienen, dass wir erquickt werden, erfrischt werden, dass wir verschnaufen und neu Atem holen können und nicht um uns zu plagen und zu schikanieren. Herr, wir sehen aber, dass Rast und Anbetung zusammengehören. Wir können sie nicht voneinander trennen. Wir können nicht wirklich rasten, Herr, wenn wir nicht zur Ruhe kommen vor dir. Und wir können vor dir nicht zur Ruhe kommen, wenn wir ständig gehetzt sind. Herr, und wir merken, dass wir im Spannungsfeld leben in dieser Welt. Selbst du hast in diesem Spannungsfeld gelebt, Herr Jesus Christus. Und wir wollen von dir lernen. Herr, wir wollen uns in Erinnerung rufen, dass du uns einen Tag gibst, der Rast oder Zeiten des Ausruhens, um erfrischt zu werden und Gemeinschaft mit dir zu haben. Herr, wir wollen dir alle Ehre geben. Amen.